Wer kennt diesen Menschen? Oh doch, viele. Peter Lustig von der Sendung Löwenzahn, der gehörte zu meinem Wochenendritual, als ich noch ein Kind war. Jedes Wochenende eine Folge Löwenzahn. Und man konnte bei Löwenzahn, bei Peter Lustig, richtig viel lernen. Jede Woche aufs Neue tolle Sachen erklärt. Und nicht nur so Theorie und so ist das, sondern es gab auch immer etwas Praktisches zum Ausprobieren, was man zu Hause umsetzen konnte, was man ja direkt in die Tat umsetzen konnte. Und genau das war ihm wichtig, dass man am Ende in die Tat gekommen ist, dass man das, was man gehört und gelernt hat, umgesetzt hat. Wer weiß noch die letzten Worte einer jeden Sendung Löwenzahn mit Peter Lustig? Genau, abschalten. Und jetzt abschalten. Raus ins Leben. Ihr habt alles gehört, ihr habt alles gelernt. Und jetzt geht es los. Und manchmal, dann hat er dann einfach so ein bisschen weiter gebrödelt und von der Kamera weggeguckt. Und dann guckt er wieder in die Kamera. Ihr seid ja immer noch da. Abschalten. Los jetzt. Es kommt nichts mehr. Hier ist alles gesagt. Jetzt geht's los. Abschalten, jetzt geht's los. Als ich den Predigttext gelesen habe, musste ich direkt an Peter Lustig denken. Ich dachte, ja, da hat er das abgeguckt wahrscheinlich. Da gibt es auch so ein bis zwei Peter Lustig-Momente, wo es darum geht, etwas zu hören, zu verstehen, aber dann auch zu tun. Und ich möchte euch gerne den ersten Teil des Predigttextes vorlesen und vielleicht entdeckt ihr den Peter Lustig-Moment. Da stand ein Gesetzeslehrer auf und sagte, um Jesus auf die Probe zu stellen: Meister, was muss ich tun, um das Leben des kommenden Zeitalters zu erben? Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du da? Der antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft und mit deinem Verstand und deine Nächsten wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Recht hast du, tu das und du wirst leben. Meister, was muss ich tun, um das Leben des kommenden Zeitalters zu erben? Mit dieser Frage möchte der Gesetzeslehrer Jesus auf den Zahn fühlen. Es war eine Frage, die zur Zeit Jesu von den Theologen hin und her bewegt wurde. Also im Kreis von Rabbinen und Gesetzeslehrern, Pharisäern, war das eine Frage, die hat man einfach bewegt. Luther übersetzt sie ein bisschen anders. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Aber dann sind wir schon im Jenseits. Eigentlich geht es zu dieser Frage darum, was gilt im Reich Gottes? Was gilt in der neuen Welt, in Gottes neuer Welt? Was soll da gelten? Was ist Gottes Maßstab? Und wie lebe ich so, dass ich diesem Maßstab entspreche? Und es wurden auf diese Frage unterschiedliche Antworten hin und her diskutiert. Es gab verschiedene Schulen und die einen sagten so, die anderen sagten so. Und dieser Gesetzeslehrer, der möchte jetzt wissen, wie tickt dieser Jesus? Jesus auf den Zahn fühlen, wie ist das? Da ist also dieser Gesetzeslehrer und der hat sich überlegt, heute prüfe ich mal Jesus. Jesus, der Prüfling und er, der Lehrer. Und Jesus, der dreht den Spieß einfach um. Und er fragt den Lehrer, ja, was steht denn im Gesetz geschrieben? Was liest du denn da? Das erinnert mich sehr an Unterricht und an meine Lehrer, die gesagt haben, ja, guck doch mal in den Text. Schau doch mal, was da steht. Auf einmal wird der Gesetzeslehrer auf die Schulbank geschickt und er ist der Prüfling. Und dann gibt er seine Antwort. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. So sagt es das Gesetz, so sagt es das Alte Testament, so kann man es da lesen. Und so sagt es Jesus ja auch an verschiedenen anderen Stellen, dass das Wichtigste ist. Und Jesus gibt ihnen Recht und sagt, ja, Recht hast du, tu das und du wirst leben. Peter Lustig lässt grüßen, tu's. Wir haben es jetzt diskutiert, wir haben drüber geredet, du hast es erkannt, du hast es für richtig empfunden, hast richtig und falsch abgewogen, hast das Richtige ergriffen, jetzt mach's auch. Jetzt ist es dran. Jetzt leg los. Der Gesetzeslehrer fühlt sich aber nicht so wirklich wohl in der Rolle als Schüler und muss irgendwie doch nochmal versuchen, so seine Frage etwas zu rechtfertigen und zu sagen, ja, Moment, Jesus, so einfach, wie du dir das vorstellst, ist das ja nicht. Ja, kann man natürlich sagen, den Nächsten lieben, aber jetzt fühlt er sich sehr schlau und er fragt, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Und dahinter kann man dann einfach so ein bisschen weiterdenken und sagen, ja, du meinst doch wohl nicht etwa, du willst doch wohl nicht sagen, ich soll die Römer lieben, die unser Land besetzen und uns unterdrücken. Oder die Sünder oder die Zöllner, die mit den Römern zusammenarbeiten. Und was ist mit den Unreinen, die irgendwas getan haben, was sie aus der Tempelgemeinschaft, aus der Glaubensgemeinschaft ausgeschlossen hat? Also die vor Gott nicht mehr richtig sind, die soll ich lieben? Also Jesus, du merkst, wenn ich so ein bisschen nachfrage, deine Antwort, so einfach, wie du dir das machst, ist das nicht. Und ich behaupte, das sind vielleicht Fragen, die wir auch kennen. Wer ist eigentlich unser Nächster? Ich habe das öfters erlebt, in Bibelgesprächen, verschiedenen Stellen, dass der Bibeltext eigentlich etwas ganz klar gesagt hat. Und wir trotzdem irgendwie dazu neigen, und dann fällt uns irgendeine kluge Frage ein. Und dann gibt's noch mal, aber in der Situation, und dann konstruiert man manchmal auch Situationen, wo man dann, die man nie in seinem Leben erlebt hat, aber wo man denkt, aber wenn ich in der Situation wäre, dann gilt es doch nicht, oder? Und auch bei dieser Frage, wer ist denn unser Nächster? Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Da kann man richtig gute Fragen stellen. Wer ist denn mein Nächster? Was ist mit Menschen, mit denen ich überhaupt nicht zurechtkomme? Oder mit Menschen, die ein Leben führen, das mir total fremd ist, was mich vielleicht auch abstößt. Soll ich die wirklich lieben? Was ist mit Kraftsaugern? Kennt ihr Kraftsauger? Menschen, die davon leben, dass Jesus gesagt hat, liebe deinen Nächsten. Die das ausnutzen, die mich ausnutzen wollen. Die eigentlich aus ihrem Dilemma gar nicht heraus wollen sich, sondern recht wohl darin fühlen, weil es ja dazu führt, dass es Leute gibt, die ihnen helfen, die gerne in dieser Opferrolle drin sind und die sich unwahrscheinlich beschweren, wenn ihnen die Hilfe nicht zuteil wird, bis hin zu so einem geistlichen Druck, den sie dann aufbauen und sagen, ja, du willst Christ sein, ihr wollt eine christliche Gemeinde sein und tut dieses und jenes nicht für mich. Schämt euch. Kraftsauger. Die können eine ganze Gemeinde beschäftigen, einzelne Menschen. Und dann vielleicht auch, dass man sagt, hey Jesus, soll ich etwa die ganze Welt retten? Das ist doch viel zu viel. Jesus, das geht nicht. Tu das und du wirst leben. Jesus, du machst es dir ein bisschen leicht mit dieser Antwort. Und Jesus gibt uns und dem Gesetzeslehrer eine Antwort und er erzählt die Geschichte. Jesus gab ihm zur Antwort, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn nieder, machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, sah ihn und ging vorüber. Auch ein Tempeldiener, der an den Ort kam, sah ihn und ging vorüber. Da liegt einer im Sterben und die beiden Ersten, die kommen, sind zwei, die berufsmäßig wissen müssten, was Barmherzigkeit und Nächstenliebe bedeutet. Ein Priester und ein Tempeldiener. Ich stelle mir so vor, dass dieser Verletzte da irgendwie gar nicht mehr viel tut. Der liegt da bewegungslos, hat vielleicht ein Auge noch halb offen. Und da sieht er so aus der Ferne, oh, das könnte ein Priester sein. Und er denkt, ja, ich bin gerettet. Einer, der berufsmäßig barmherzig ist. Toll. Und dann geht er vorüber. Und genau das Gleiche mit dem Tempeldiener. Sie gehen vorüber, nicht weil sie ihn nicht gesehen hätten, sondern obwohl sie ihn gesehen hätten. Da kann man fragen, warum? Warum gehen die vorüber? In der Jungschar früher gab es ein Lied, Der Weg der Barmherzigkeit. Kennt das noch jemand? Nee? Ja? Doch? Ja, sehr schön. Und da kommt dann die Strophe, dann geht es dann um die beiden und so. Doch sie mussten zum Tempeldienst eilen. Ich singe jetzt nicht, die Versuchung ist groß. Sie mussten zum Tempeldienst eilen, aber der Tempel war weit, hat keiner Zeit auf dem Weg der Barmherzigkeit. Ja, sie mussten zum Tempeldienst eilen und deswegen konnten sie nicht helfen, weil sie mussten ja zum Tempel. Das stimmt nicht. Ja, ist doch nicht nur eine schöne Ausrede, sondern es stimmt auch gar nicht. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Jerusalem liegt auf dem Berg, Jericho liegt im Tal. Wenn er herabkam, dann kam er gerade von Jerusalem. Also er kam vielleicht gerade vom Tempeldienst. Vielleicht hat er gerade Gott gedient und war jetzt irgendwas anderes in Jericho am Tun. Aber der hatte keinen Zeitdruck, dass er schnell zum Tempel musste. Die Ausrede gilt nicht. Also warum macht er nicht? Warum helfen die nicht? War es vielleicht, dass sie scheinheilig waren? Ja? Also ich rede von Nächstenliebe, aber man tut es dann nicht. Ist es das? Ich glaube, der Grund sitzt tiefer. Das Problem, also hier ist Jesus im Gespräch mit einem Gesetzeslehrer, dem das Gesetz sehr wichtig ist. Und das Problem liegt in ihrem Verständnis vom Gesetz und in ihrer Gesetzestreue. Der Text betont, dass der Mann halbtot ist. Der liegt da und rührt sich nicht mehr. Um zu wissen, ob der überhaupt noch lebt, müsste man hingehen und seinen Puls fühlen. Und dann könnte man feststellen, oh, der ist doch tot. Oder man hilft ihm und während man ihm hilft, stirbt der auf einmal. Und nun gab es tatsächlich im Gesetz etwas, und zwar diesen Satz. Wer einen Toten berührt, ist 7 Tage lang unrein. Ganz gleich, wer der Verstorbene war. 4. Buch Mose. Sie hätten sich unrein gemacht. Sie wären in der Gefahr gewesen, unrein zu werden, wenn sie mit einem Toten Kontakt hätten. Wenn der ihnen unter den Händen gestorben wäre, dann wären sie 7 Tage unrein gewesen, hätten Reinigungsdinge vollziehen müssen, um wieder rein zu werden. Und das ist ihre Argumentation. Wir konnten doch nicht helfen. Sie halten Abstand und helfen nicht, um ihre Reinheit zu schützen, um vor Gott rein und richtig zu sein. Sie stellen das Reinheitsgebot über das Gebot der Nächstenliebe. Sie bewahren ihre Reinheit und damit verlieren sie alles. Du sollst deinen Nächsten lieben, sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist der entscheidende Maßstab. Jesus sagt, ja, du hast recht, das ist der entscheidende Maßstab im Reich Gottes. Die Liebe zu Gott und zum Nächsten, die hat für Jesus oberste Priorität. Wenn ich Gott lieben möchte, dann zeigt sich das nicht in einem reinen und unantastbaren Lebenswandel, sondern es zeigt sich in der Liebe zum anderen. Das Liebesgebot steht über allen anderen Geboten und setzt sie im Zweifel außer Kraft. Niemand kann mit der Bibel in der Hand Lieblosigkeit Menschen gegenüber rechtfertigen. Die beiden argumentieren mit dem Gesetz und haben es eigentlich nicht verstanden. Und vielleicht schütteln wir ein wenig den Kopf über sie und denken, ja, die sind auch ein bisschen begriffsstutzig gewesen. Allerdings stehen Gemeinden heute genau in dieser Gefahr. Es gibt die Tendenz, dass Reinheit bewahren über alles steht. Es gibt Gemeinden, die sich vor allem über Abgrenzung definieren. Dann ist ganz klar, was richtig ist und was falsch ist. Und in dem Moment, wo das klar ist, ist auch klar, was und wer in einer Gemeinde Platz hat und was eben nicht und wer eben nicht. Und die Lieblosigkeit, von der Jesus hier spricht, lauert dann vor der Tür. N.T. Wright, das ist so ein englischer Theologe und Bibelkommentator, der schreibt in einem Kommentar, es geht um die Frage, ob wir die von Gott geschenkte Offenbarung von Liebe und Gnade dazu verwenden, uns in selbstgewählter Isolation sicher und rein zu fühlen, oder ob wir sie als Ruf und Herausforderung sehen, diese Liebe und Gnade der ganzen Welt zu bringen. Wollen wir die Reinheit bewahren oder wollen wir Liebe leben? Und Jesus, der setzt jetzt noch einen obendrauf. Der Priester und der Tempeldiener, die darauf fixiert waren, das Gesetz zu halten, die Reinheit zu bewahren, haben in dem Bereich versagt, der Gott eigentlich besonders wichtig ist, wirklich wichtig ist. Und jetzt kommt ein Samariter vorbei. Ein Samariter aber, der unterwegs war, kam vorbei, sah ihn und fühlte Mitleid. Samariter, nochmal zur Erinnerung, das war eine Volksgruppe, die unter den Juden als abtrünnige Irrlehrer galten. In den Augen des Gesetzeslehrers war dieser Mann falsch. Der war nicht richtig. Der war vor Gott nicht, der konnte vor Gott nicht bestehen. Der würde keinen Platz in der neuen Welt haben. Gott war doch ein Gott für Israel. Diese neue Welt, das musste doch eine Welt für Israel sein. Für Jesus ist der Gott Israels aber ein Gott der Gnade für die ganze Welt. Wo Menschen einander helfen und in Liebe begegnen und sie einander Nächster, egal welcher Herkunft und Überzeugung sie sind. Mit dem Samariter gibt Jesus auch uns eine Antwort so auf die Fragen, die wir vielleicht haben, auf dieses, wer ist denn mein Nächster? Ja, muss ich denn die ganze Welt retten? Oder dieses, wie gehe ich mit den Kraftsaugern um? Und es lohnt sich nochmal zu schauen, wie dieser Samariter hilft. Und er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm. Dann hob er ihn auf, sein Reittier, und brachte ihn in ein Wirtshaus und sorgte für ihn. Am anderen Morgen zog er 2 Denare hervor und gab sie dem Wirt und sagte, sorge für ihn, und was du darüber hinaus aufwendest, werde ich dir erstatten, wenn ich wieder vorbeikomme. Das ist schon ein großer Einsatz, den er zeigt. Er macht erste Hilfe, er reinigt die Wunden, er verbindet die Wunden, er sorgt sich, er kümmert sich um Hilfe, lässt ihm Hilfe zukommen, organisiert weitere Hilfe und stützt ihn. Das ist toll. Aber es gibt einige Dinge, die er nicht tut. Er führt keine Not-OP an ihm durch, weil er davon noch keine Ahnung hätte. Er fängt jetzt auch kein Medizinstudium an, um in Zukunft allen Verwundeten dieser Welt helfen zu können. Er gründet nicht die Samariter-Unfallhilfe als Rettungsorganisation. Er tritt nicht in die Politik ein, um sich für sichere Wege zwischen Jericho und Jerusalem einzusetzen. Er rettet nicht die ganze Welt, sondern er tut das Naheliegende, von dem du gesprochen hast. Das, was auf der Hand liegt, das, was jetzt dran ist. Und er tut das, was in seiner Macht ist. Das, was er tut, hat ihn nicht überfordert. Er tut, was in seiner Macht ist. Wunden waschen, verbinden, für Hilfe sorgen, das tut er, er kümmert sich. Und das, was er tut, ist zeitlich begrenzt. Er geht keine lebenslange Bindung mit diesem Verletzten ein. Er wird nicht ihn jedes Jahr zum Geburtstag anrufen und fragen, wie geht es deinen Wunden? Sondern er kümmert sich, dass er versorgt ist. Er ist bereit, auch nochmal nachzufragen, aber dann werden sie getrennte Wege gehen. Ich finde diese Art der Nächstenliebe befreiend, gerade wenn wir so an die Fragestellungen denken. Ich werde nicht überfordert. Ich brauche nicht die ganze Welt retten. Ich helfe im Rahmen meiner Möglichkeiten, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Und im Hinblick auf die Kraftsauger, die einen vielleicht ausnutzen möchten, darf ich auch Grenzen ziehen. Und ich darf sagen, ich habe es dir geholfen, ich habe es versucht, aber hier an dieser Stelle ist jetzt Schluss. Ich darf mich von dieser Aufgabe auch wieder lösen. Liebe deinen Nächsten nach deinen Möglichkeiten, ohne Überlastung, aber ganz konkret und praktisch. Tu es und du wirst leben. Und dann stellt Jesus dem Gesetzeslehrer nochmal eine Frage zurück. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen ist? Wer ist hier wem der Nächste? Und ich weiß nicht, ob euch das auffällt, aber die Fragestellung, die ist ja merkwürdig, die ist verquer. Der Gesetzeslehrer hat gefragt, wer ist mein Nächster? Und meinte damit, wem muss ich lieben, wem muss ich helfen? Also wenn Jesus auf den Gesetzeslehrer eingegangen wäre, müsste er jetzt fragen, wer von diesen dreien hat das Opfer als seinen Nächsten erkannt? Jesus fragt aber ja genau andersrum. Wer von diesen dreien ist der Nächste für das Opfer geworden? Schöne Grüße. Wer ist der Nächste für das Opfer geworden? Also auf einmal ist nicht mehr das Opfer der Nächste, sondern die Helfenden. Merkt ihr das, dass diese Frage komplett andersrum ist, als sie eigentlich sein müsste? Kann man viel spekulieren, warum Jesus das so macht. Ich glaube, dass er hier sehr bewusst eine Wechselbeziehung zeigen möchte zwischen dem, der hilft, und dem, der geholfen wird. Sie werden einander zum Nächsten. Sie werden aneinander eigentlich erst zum Menschen. Es geht bei Jesus nicht um das Erfüllen einer Aufgabe, weil Gott das halt eben so sagt, sondern es geht hier um viel mehr. Jesus beschreibt eine Wechselwirkung, wo Menschen einander helfen, dienen, lieben und das auch wiederum zulassen, wo sie Barmherzigkeit zeigen und empfangen, wo sie einander vergeben, tragen und fördern. Da werden sie einander jeweils zum Nächsten. Da verbindet die Nächstenliebe sie miteinander. Da geht es nicht mehr um theologische Diskussionen. Da geht es nicht mehr um theoretische Gedankenspiele. Da geht es auch nicht um Gesetzestreue. Da geht es nicht darum, dass der eine gönnerhaft dem anderen ein bisschen unterstützt. Und da geht es auch nicht um eine Abhängigkeit des Schwachen gegenüber dem Starken. Da geht es auch nicht um Ansehen, Lob und Anerkennung. Da geht es um das Leben, wie Gott es eigentlich gedacht hat, in Wechselwirkung. Da zeigt sich die Liebe zum anderen und die Liebe zu Gott. Da findet Leben seine Bestimmung. Da leben sie nach den Maßstäben der neuen Welt Gottes, jetzt schon in dieser Welt. Da haben sie das Leben. Und das über alle kulturellen und wie auch immer gearteten Grenzen hinweg. Tu das und du wirst leben, und zwar jetzt schon, so wie es Gott gefällt und entspricht. Kleinlaut ist noch die Antwort offen vom Gesetzeslehrer, und mit knirschenden Zähnen sagt er, der Barmherzigkeit an ihm tat. Merkt ihr, er kriegt das Wort Samariter nicht über die Lippen. Er kann es nicht aussprechen, er muss es umschreiben. Und jetzt kommt der zweite Peter-Lustig-Moment. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Hier kommt jetzt nichts mehr. Geh hin, tu es. Hier gibt es nichts mehr zu reden, zu diskutieren, abzuwägen. Jetzt tu es, abschalten. Du bist ja immer noch da. Los jetzt, geh hin und tu desgleichen. Hier kommt jetzt nichts mehr. Abschalten.